Ich habe heute etwas mitgebracht und es steht auf einer Säule. Die Leute, die die Gemeinde richtig, richtig gut kennen, kennen diesen Sockel und wissen, dass da dieses Kreuz drauf gehört. Und wie schon angekündigt, geht es heute um das Kreuz, um das Symbol des Kreuzes. Gott hat mich vor kurzem auf dieses Thema gestoßen und das haben wir jetzt davon, eine Predigt. Warum eigentlich das Kreuz? Warum sind wir Christen für das Kreuz bekannt? Warum nicht für das Turiner Grabtuch? Das hat ja auch irgendwie mit Jesus was zu tun. Warum nicht einen Haufen Nägel? Weil Jesus wurde ja ans Kreuz genagelt. Warum nicht ein Stück Brot, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens? Das Kreuz hat sich irgendwie durchgesetzt. Und ich habe mal ein interessantes Buch gelesen. So sieht es aus in der dritten Ausgabe. Es wurde nochmal neu aufgelegt. Faszination Jesus von Roland Werner und Guido Baltes. Bei Guido Baltes habe ich und Caro gelernt. Wenn ihr Interesse habt, kommt gerne danach mal her, schnappt es euch, schaut es euch an. Die meisten Gedanken, die ihr jetzt hört, sind aus diesem Buch entnommen. Also, das Kreuz ist eines der ältesten und gleichzeitig wichtigsten Symbole, nicht nur für die Christenheit, sondern für die ganze Menschheit. Die bekannteste Person weltweit ist Jesus Christus. Und wer ein bisschen was von Jesus Christus weiß, weiß, dass der was mit dem Kreuz zu tun hat. Aber das Kreuz an sich, das Symbol, dass da zwei Linien sich kreuzen, das war nicht neu. Das haben nicht erst die Römer sich ausgedacht, als sie Jesus kreuzigen wollten, sondern das gab es schon vorher. In der Steinzeit, da war das Kreuz ein Zeichen für eine Art Weltformel. Und es gibt noch mehrere Kulturen, in denen das Kreuz auftaucht. Zum Beispiel in der keltischen Kultur gab es das Kreuz mit einem Kreis dabei, also das, was jetzt hier in der Mitte zu sehen ist. Das gab es schon so, bevor die Kelten was von Jesus gehört haben. Und in Ägypten, da gibt es das sogenannte Anch-Symbol. Ich habe gestern unseren Ägypter Michel gefragt, ob das richtig ausgesprochen ist. Er konnte es mir auch nicht so richtig sagen, wie man das als Deutscher jetzt aussprechen soll. Also, das ist das Anch-Symbol. Kreuz. Und dieses Kreuz ist das Symbol für Unsterblichkeit. Dann kennen wir aus dem Geschichtsunterricht noch das Hakenkreuz. Bevor es die Nazis missbraucht haben für ihre Zwecke, war das Hakenkreuz in Asien schon lange ein Zeichen für Glück. Wir kennen das Rote Kreuz als ein Symbol, mit dem wir Gutes verbinden, das Symbol für: Da hilft mir jemand, wenn ich krank bin, wenn es mir nicht gut geht. Und wir kennen es von den Kreuzrittern, die haben sich das Kreuz auf die Brust gemalt und auf ihr Schild. Aber seine größte Verbreitung hatte das Kreuz durch die Kreuzigung von Jesus und damit, dass sich das Evangelium, die frohe Botschaft, über den Planeten ausgebreitet hat. Das Kreuzigen war im damaligen Römischen Reich eine sehr beliebte Hinrichtungsmethode für Verbrecher. Und der Apostel Paulus hat dieses Kreuz dann in seinen Briefen, in seiner Theologie zum Zentrum seiner Botschaft gemacht. Die ersten Christen haben schon relativ früh mit dem Kreuzzeichen gesegnet. Aber so richtige Darstellungen davon in der Kunst oder in Schnitzereien sind erst im 3. Jahrhundert aufgetaucht. Vorher gab es zwei andere Symbole, wir kennen sie heute auch noch. Das eine ist das Fischsymbol und das andere ist das XP oder PX-Symbol. Warum? Ganz einfach, das PX oder XP-Symbol, das X ist im griechischen Alphabet der Buchstabe für das Ch. Und das P ist das R. Und das hintereinander gesetzt sind die ersten Buchstaben von Christus. Deswegen, das war so ein Zeichen für Christus, für Christ. Und beim Fisch war das Ganze auch mit griechischen Buchstaben verbunden, aber noch ein bisschen verspielter. Da ist es ein sogenanntes Akronym. Ichthys, jeder Buchstabe im Ichthys steht für ein ganzes Wort, für den Anfangsbuchstaben von einem Wort. Und da heißt Ichthys dann sowas wie Jesus Christus oder Jesus, der Gesalbte, Gottes Sohn, Retter. Manche kennen das noch aus ihrer Kinderzeit von den Videos von den verbotenen Geschichten. Da gab es auch diese Geheimzeichen der verfolgten Christen, die dann das Fischzeichen in den Sand geschrieben haben. Mit dem Ende der Christenverfolgung im Römischen Reich und damit verbunden die Anerkennung des Christentums im römischen Staat wurde dann das Kreuz das offizielle Symbol der Christen. Aber warum hat sich das so durchgesetzt? Das Kreuzigen war damals die grausamste Art, jemanden zu töten. Das Kreuzigen haben nicht die Römer von Anfang an gemacht, die haben das von den Karthagern abgeguckt, nachdem sie Karthago eingenommen hatten, haben sie gedacht, die Kreuzigen, das gefällt uns, das machen wir auch. Und die Leute in Israel, die kannten dieses Bild von gekreuzigten Leuten. Jesus war höchstwahrscheinlich nicht der Erste, der auf Golgatha oder in der Umgebung von Jerusalem gekreuzigt wurde. Es gab in Rom eine richtige Routine für Kreuzigung. Es gab richtige Kreuzigungsteams, deren Aufgabe war es, Leute zu geißeln und ans Kreuz zu nageln. Und wenn sie dann tot sind, runterzuholen. Wer in Israel entsprechende Gesetze gebrochen hat, der wurde gekreuzigt. Und heute hängen wir das Kreuz stolz an die Wand in unserer Wohnung. So sieht das bei Caro und mir zu Hause aus. Wir haben ein schönes Metallkreuz an die Wand genagelt. Da steht, ich bin bei euch. Und für Leute, die nicht in der westlichen Gesellschaft, in der wir leben, aufgewachsen sind, die finden das schon komisch, dass wir so voller Stolz ein Folterinstrument an die Wand nageln. Für uns ist es ziemlich normal. Wir haben uns ja daran gewöhnt, dass wir ein Folterinstrument schön vergolden und irgendwo aufstellen. Dass wir ein Folterinstrument als Kettenanhänger tragen. Und alle sollen das sehen, dass ich Kreuzohrringe habe. Also ich habe keine. Die Schweiz hat ein Folterinstrument auf ihrer Fahne. Warum macht das eigentlich keiner mit einem elektrischen Stuhl? So ein vergoldeter elektrischer Stuhl auf der Zugspitze. Wäre komisch. Irgendwas ist anders. Irgendwas macht das Kreuz nicht nur zu einem Folterinstrument. Wir Christen verbinden damit mehr. Zehntausende sind am Kreuz gestorben in der römischen Zeit. Aber die Frage, warum das Kreuz sich durchgesetzt hat, ist nicht, wie sind die Leute da gestorben, sondern wer ist an diesem Kreuz gestorben? Und wenn wir diese Frage stellen, dann können wir verstehen, warum sich das durchgesetzt hat. Also es geht nicht nur um das Kreuz an sich, sondern wer da am Kreuz hing. Die vier Evangelien sind ja vier Lebensberichte von Jesus. Sind alle dafür, dass sie Lebensberichte sind, aber relativ eigentümlich, denn wenn wir heute einen Lebenslauf schreiben, dann geht es ja um diese groben Daten. Den Geburtstag, wer waren die Eltern, was hatten die für einen Job, gab es Geschwister, was für eine Schule hat man besucht, hat man geheiratet, gab es Kinder, hat die Person vielleicht irgendwelche besonderen Errungenschaften gehabt, besondere Leistungen. Aber über den Tod einer Person wird meistens dann in zwei, drei Sätzen alles erklärt und das war's dann. Und bei den Evangelien ist das anders. Die Kapitel, in denen die letzten 24 Stunden von Jesus beschrieben werden, die nehmen einen verhältnismäßig großen Teil in den Evangelien ein. Das sind in jedem Buch mehrere Kapitel. Man kann fast sagen, dass die Evangelien eigentlich Berichte über das Leiden und Sterben und die Auferstehung von Jesus sind, mit einer ausgedehnten Einleitung. Aber also scheinbar war das den Autoren wichtig, obwohl man ja schon damals bei großen Herrschern, wenn man denen ihr Leben im Nachhinein beschrieben hat, da war ihm ja wichtig, was dieser Herrscher alles geschafft hat, was er Großes geleistet hat. Und über den Tod hat man manchmal sogar versucht zu verschweigen, denn wir wissen es ja aus der Geschichte, nicht jeder Herrscher ist eines natürlichen Todes gestorben. Aber die Evangelisten haben der Kreuzigung viel Platz gegeben in ihren Berichten. Also, wer ist der Gekreuzigte? Ist der Gekreuzigte Jesus, der möchte gern Messias, der am Kreuz die Quittung dafür bekommt, dass er sich anmaßt, Gottes Sohn zu sein? Oder ist er wirklich dieser von Gott Gesandte und sein Sterben am Kreuz ist der größte Gehorsamsschritt gegenüber Gott Vater und noch viel mehr. Und das Neue Testament gibt uns da hilfreiche Hinweise. Erstens, das Kreuz ist die Erfüllung alter Voraussagen, alter Prophetien. Im Kreuzestod von Jesus erfüllen sich Jahrhunderte alte Voraussagen. Und die ersten Christen haben da richtig Spaß dran gehabt, im Alten Testament zu forschen, wo gibt es Stellen, die schon auf unseren Jesus hinweisen. Das ist das übrigens, was auch Jesus macht, als er als Auferstandener den Emmaus-Jüngern begegnet. Der erklärt ihnen, Leute, guck mal, da steht schon, dass ich das und das mache. Und hier steht das und das. Und so. Also die waren ja länger unterwegs. Ich glaube, das muss sehr interessant gewesen sein, da mit Jesus zu spazieren. Und exemplarisch wollte ich mal einen der deutlichsten prophetischen Texte rausgreifen. Das ist der Psalm 22. Denn das Besondere an diesem Psalm 22 ist, dass Jesus ihn selber, während er am Kreuz hängt, zitiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist nicht einfach nur ein Ausruf von Jesus, so, Alter, ich bin jetzt wirklich alleine, sondern das ist ein direktes Zitat aus Psalm 22. Ich habe euch mal ein paar Verse mitgebracht und wenn wir die lesen, dann checken wir, dass Jahrhunderte bevor Jesus wirklich am Kreuz hängen sollte, dass da wie Jesus schon vorher jemanden seine Worte in den Mund legt und beschreibt, wie es ihm am Kreuz geht. Psalm 22, Vers 15 bis 19, nur zum Zuhören, nicht zum Lesen. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Jahrhunderte vor Weihnachten, Jahrhunderte vor Jesu Geburt, wurden diese Zeilen geschrieben. Und es gibt noch viel mehr solche prophetische Texte. Allein 24 Prophetien haben sich nur am Tag der Kreuzigung erfüllt. Und das finde ich richtig cool zu sehen. Weil Gott macht dadurch deutlich, Leute, ich weiß, was jetzt ist und ich weiß, was kommen wird. Ich habe das in der Hand. Zweitens, das Kreuz ist die Offenbarung der menschlichen Natur. Während der ganzen Kreuzigungsgeschichte zeigt die Menschheit, also die Menschen, die um Jesus in dieser Geschichte rum sind, da zeigt sie ihr ganzes Elend. Hier zeigt sich der Mensch in Feigheit, in seine Unehrlichkeit, in seine Gemeinheit und Erbärmlichkeit. Die religiösen Führer sind verlogene religiöse Führer. Sie bezahlen Leute, damit sie Lügen vorbringen, um Jesus irgendeine Schuld anzuhängen. Pilatus ist feige und skrupellos. Er weiß, dass Jesus unschuldig ist. Aber es ist ihm wichtiger, dass das Volk ihn mag. Und deswegen gibt er klein bei. Die Freunde von Jesus, seine Jünger, hauen ab, verstecken sich, wollen sich nicht zu erkennen geben. Und das Volk, die Menschen, die nicht mit Namen genannt werden, sind mehr am Spektakel interessiert als an der Wahrheit und an der Gerechtigkeit. Sie lassen sich aufwiegeln gegen Jesus. Bei der Kreuzigung bekomme ich ein bisschen das Gefühl, dass diese schöne These von dem Menschen, der grundsätzlich gut ist, zu wackeln beginnt. Dass Menschen nicht automatisch die Wahrheit tun wollen, wenn sie erkannt haben. Selbst denn wenn ich mich auf die Seite der Wahrheit stelle, dann könnte es sein, dass es mir was kostet. Dann könnte es unbequem werden. Was wäre denn passiert, wenn Petrus gesagt hätte, ja, das ist mein Rabbi, der da gerade verhört wird. Wir entscheiden uns leider nicht immer für das Gute. Und das Kreuz, das erinnert uns daran. Und das Kreuz gibt uns in Jesus ein Vorbild, doch an der Wahrheit festzuhalten. Was ist das Kreuz noch? Das Kreuz ist ein Kampfplatz zwischen den Mächten. Denn am Kreuz tobt ein Kampf um Leben und Tod. Die Mächte der Finsternis drängen auf Jesus ein und die gleichen Versuchungen, denen Jesus am Anfang seines Wirkens in der Wüste begegnet sind, die hat er jetzt auch vor Augen. Was waren die Versuchungen? Nochmal im Schnelldurchlauf. Die erste Versuchung war, Brot aus Steinen zu machen. Jesus war hungrig in der Wüste. Und hätte er aus den Steinen Brot gemacht, hätte er sich selbst helfen können und hätte aber nicht auf den Augenblick gewartet, an dem Gott ihm helfen würde. Jesus wäre damals Brotkönig werden, hätte damals Brotkönig werden können, denn ein König, der sich selber und sein Volk versorgt, den will man gern. Die zweite Versuchung war, dass sich Jesus vom Tempel stürzt, um Gott zu zwingen, ein sogenanntes Bewahrungswunder vor den Augen der ganzen staunenden heiligen Menge im Tempel zu verbringen. Und so wäre Jesus zum religiösen Helden geworden, zum Führer. Das hätten alle gesehen und alle hätten anerkennen müssen, ja, Jesus ist wohl der Boss, weil Gott ist mit ihm. Die dritte Versuchung war, den Teufel anzubeten, niederzufallen vor ihm und damit aber aus seiner Hand die Weltherrschaft zu bekommen. So wäre Jesus vielleicht, ohne den Weg durchs Leiden zu gehen, zum Bringer eines Friedensreichs für die Welt geworden. Ob wir dieses Friedensreich gewollt hätten, glaube ich aber nicht. Diese Versuchungen sind für Jesus bis zum letzten Augenblick vor Augen, denn natürlich, Jesus hätte jeden Moment eine Legion von Engeln holen können. Jesus hätte einfach vom Kreuz steigen können. Aber das hat er nicht getan. Denn er hat sich im Gethsemane dazu durchgerungen, dass nicht sein Wille geschieht, sondern der Wille seines Vaters. Und in diesen Willen hat er eingewilligt, obwohl das bedeutet hat, dass er den Kelch des Leidens bis zum letzten Schluck austrinkt. Und ich finde an der Stelle, das ist ein wirklich schönes Zeichen dafür, dass Jesus nicht nur ganz Gott, sondern auch ganz Mensch war. Denn Jesus kannte ja den Heilsplan Gottes. Er war von Anfang an, von der Schaffung der Welt dabei. Er wusste, dass Gott einen guten Plan hat. Und trotzdem war er ganz Mensch und hatte einfach die Angst, die man hat, wenn man die Wahl hat zwischen ausgepeitscht und gekreuzigt werden und nicht ausgepeitscht und nicht gekreuzigt werden. Da würde ich auch noch ein zweites Mal überlegen. Indem Jesus auf diese Macht und auf Unabhängigkeit vom Vater verzichtet, zerstört er aber die Macht der Versuchung, die Macht von Gott unabhängig sein zu wollen. Und Jesus setzt gegen Hass Liebe. Er setzt gegen die Lüge Wahrheit. Und gegen Rebellion setzt er Vertrauen und Gehorsam gegenüber seinem Vater. Und dadurch wird das Kreuz zu einem Ort des Sieges, ein Symbol des Sieges, denn hier triumphiert Jesus über das Widergöttliche, über das Böse. Hier ringt er einen kosmischen Sieg über alle Mächte der Finsternis. In der frühen Kirche hat man schon gesagt, Christus regiert vom Kreuz, denn dort hat er den Feind besiegt. Paulus formuliert das so: Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Am Kreuz nimmt Jesus also die widergöttlichen Mächte und Gewalten gefangen und er führt sie wie ein römischer Imperator durch das Weltall und zeigt allen Leute, die sind jetzt kraftlos geworden. Ich habe gewonnen. Und das bedeutet, dass Versuchung, das Leid und das Tod nicht das letzte Wort haben. Das ist unsere Hoffnung. Und das Kreuz ist die Befreiung von Schuld. Schuld ist eine Realität, das wussten die Menschen in Israel. Sie haben das Gesetz von Gott empfangen. Wir nennen es heute die 5 Bücher Mose und das Alte Testament. Sie kannten die Gebote und wussten, dass Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Und mit jedem Opfertier, das sie dargebracht haben, haben sie bestätigt, ja, eigentlich haben wir es versaut mit unserem Recht auf Leben. Die Sünde bleibt einfach an uns kleben. Und weil Gott die absolute Gerechtigkeit ist, kann er nicht einfach über das Unrecht hinwegschauen. Er kann nicht so tun, als wäre nichts passiert. Weil er gerecht und heilig ist, muss er richten. Und jetzt kommt Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst. Er ist der Richter, der Wiederrichtigmacher. Und er nimmt die Schuld auf sich. Er stirbt unseren Tod. Das ist so, wie wenn der Richter auf seinem Richterstuhl sitzt, das Urteil spricht, dann aufsteht, auf die Anklagebank geht und sagt, okay, das übernehme ich. Gott war im Messias und hat die gesamte Welt mit sich versöhnt und hat ihnen ihre Übertretungen nicht angerechnet. Und bei Jesaja in einem sehr schönen Text, der auch sehr prophetisch auf Jesus hinweist, steht, die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist das Zentrum der Kreuzgeschichte. Hier am Kreuz hängt der Herr der Welt. Gott hängt am Kreuz. Niemand anders. Kein Dritter. Er löst die Schuldfrage, indem er die Schuld auf sich selber auflädt. Dazu noch ein wirklich interessanter Fakt. Wir hatten es ja vorhin von dem Psalm 22. Der Psalm 22 wird von Jesus zitiert am Kreuz. Und da heißt es bei Matthäus, dass das zur 9. Stunde war. Die 9. Stunde war ungefähr 3 Uhr nachmittags, so wie wir es heute nennen würden. Und Jesus ist ja an einem Freitag gekreuzigt worden. Deswegen sagen wir heute Karfreitag. Und das war der Freitag vor dem Passafest. Also sowieso wurde schon an jedem Tag zur 9. Stunde täglich im Tempel und auch zu Hause gebetet. Und im Tempel wurde zu dieser 9. Stunde das sühnende Lamm geopfert. Und am Freitag vor dem Passafest wurden zur 9. Stunde damals ungefähr 18.000 Lämmer geschlachtet. Zur 9. Stunde. Damals, das war dann der Start der Passa-Liturgie, und zu diesem Schlachten wurden Posaunen und Hörner in der ganzen Stadt geblasen. Und man kann davon ausgehen, dass Jesus auf diesem Hügel Golgatha diese Hörner auch gehört hat. In der Stadt, im Tempel, erinnert man sich an die große Befreiung des Volkes Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Daran, dass Gott in die Freiheit geführt hat. Und man macht sich die Hoffnung auf die Erlösung am Ende der Zeiten bewusst. Und gerade zu dieser 9. Stunde stirbt das Lamm, das wahre Lamm, das Osterlamm, Jesus selber. Nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sagt der Hebräerbrief, sondern durch sein eigenes Blut hat Jesus die ewige Erlösung erworben. Und ein letztes: Das Kreuz ist ein Ort der Identifikation. Ein Ort der Identifikation Gottes mit seiner Schöpfung, mit den Menschen. Der jenseitige Gott, das feiern wir an Weihnachten, kommt auf die Welt und wird Mensch. Und jetzt kennt er das Leben in seiner ganzen Erfahrung. Und er weiß sogar, was Sterben heißt. Und dadurch ist er nicht mehr fern. Hier erfüllt sich dieser prophetische Name, der Jesus im Alten Testament gegeben wird, Immanuel, Gott mit uns. Gott ist uns nahe gekommen. Bis in den Tod kommt er uns nahe. Und jetzt gibt es nichts mehr, keinen Bereich des Lebens, in dem Gott uns nicht nah sein kann. Der Hebräerbrief deutet das genau so. Aus diesem Grund musste er auch in jeder Hinsicht seinen Schwestern und Brüdern gleich werden. Dadurch hat sich seine barmherzige Anteilnahme noch weiterentwickelt. Er erwies sich als vertrauenswürdiger oberster Priester, der sich auf Gott ausgerichtet hat und die Schuld des Volkes auslöschte. In den Lebenslagen, in denen er selbst Versuchungen erlitten hat, kann er auch denen helfen, die Versuchungen erleben. Gott ist dir nicht nur in der Versuchung nah, nicht nur im größten Leid, sondern auch in der Stunde deines Todes. Das Kreuz ist also zu Recht das Zentrum unserer christlichen Verkündigung, weil so viel an diesem Kreuz zusammenkommt. Ob das jetzt populär ist, dass es ein Folterinstrument ist oder nicht. Die Bedeutung des Kreuzes hängt nicht davon ab, dass es ein Folterinstrument ist, sondern daran, dass Gott am Kreuz gezeigt hat, wer er ist und wie er ist. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahingegeben. Wie sollte er mit ihm nicht uns alles schenken? Wenn du ein Kreuz in deiner Wohnung hängen hast oder auf deinem Arbeitsweg an einem Kreuz vorbeifährst, dann erinnere dich in den nächsten Tagen daran. Das Kreuz steht für die Erfüllung der Prophezeiungen. Gott hat alles im Plan. Das Kreuz steht für die menschliche Natur. Wir brauchen Gott, um uns für das Gute zu entscheiden. Wir brauchen ihn als Vorbild. Das Kreuz steht für den Kampfplatz zwischen den Mächten. Und Jesus hat diese Mächte gefangen genommen. Leid und Tod haben nicht mehr das letzte Wort. Das Kreuz steht für die Befreiung von Schuld. Jesus hat den Dreck an deinem Stecken zu seinem Stecken gemacht. Und die vollkommene Identifikation Gottes mit seiner Schöpfung. Gott ist dir in jeder Situation nahe. Er ist auch durchgegangen. Lass uns beten. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir für dein Wort, dass wir da so viel über dich lernen können. Und wir danken dir für das, was da am Kreuz passiert ist. Lass uns bitte da immer tiefer hineinwachsen und verstehen, was Leid und Tod und Auferstehung von Jesus mit uns und unserer Welt zu tun hat. Danke, dass du durch die Prophezeiungen zeigst, dass du alles in der Hand hast und dass wir uns darauf freuen können, dass du wiederkommst. Danke, dass wir dich als Inspiration und Kraftquelle haben, uns für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit einsetzen, die von dir kommt. Danke, dass wir den zerstörerischen Mächten dieser Welt nicht ausgeliefert sind, sondern dass du sie gefangen genommen und kraftlos gemacht hast. Danke, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Und danke, dass du in jeder Situation uns nahe bist. Und diese schöne und kostbare Hoffnung daraus wollen wir nicht für uns behalten. Wir wollen das weitersagen und wir wünschen uns, dass dich immer mehr Menschen kennenlernen und dadurch Befreiung erleben. Und das beten wir über unseren Familien aus, in unserer Nachbarschaft, im Freundeskreis, in der Schule, der Uni und am Arbeitsplatz. Bitte schenk du uns Gelegenheiten und Situationen, das mit deiner Hilfe zu tun. Dir sei alle Ehre. Amen.